Nun zum Worte Gottes. Wenn ihr doch bitte aufschlagen möget, am besten in der Elberfelder Fassung, diesmal ausnahmsweise. Und wenn du nur die Lutherfassung hast, dann schau dem Nachbarn über die Schulter. Wir lesen aus 1. Petrus 5. Habt ihr sie auch, die Elberfelder? Ja? Okay, natürlich. 1. Petrus 5. Die Verse 5b, meinetwegen lese ich auch nur 5a bis 9. Ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Okay, das haben wir damit ausgedrückt. Gut, ja. Aber jetzt kommt der eigentliche Text. Alle aber umkleidet euch, das ist so dem Griechischen nachübersetzt, richtig, umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Bei Luther steht gewaltige Hand Gottes. Es bringt eine Menge von unschönen Assoziationen, dass man sich ducken muss vor dem Herrn, dass er im nächsten Augenblick zuschlägt und so weiter. Und das ist alles nicht drin. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Oder man könnte eigentlich auch übersetzen, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern, wachet, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ein interessantes Bild, was wir nachher noch ausschlachten müssen. Wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also ich sucht ja auch dich. Und heute sollst du eine Anweisung bekommen, wie du dem entkommen kannst und wie du aktiver noch gegen ihn dich stellen kannst. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft oder euren Brüdern in der Welt vollziehen. Das ist das Thema. Ich war eigentlich geneigt, ein anderes Thema zu verfolgen, aber dann spürte ich doch, wie der Herr mich sehr massiv auf dieses Thema gelenkt hatte. Ich habe etwas gezögert, weil ich weiß, dass ich vor 2, 3 oder wie viele Jahren schon einmal über einen Teil davon gesprochen hatte. Aber nun gut, ich habe dann nachgegeben und so hört, was der Herr aus seinem Wort uns dazu sagen möchte. Wir sollen also, das war der erste Vers von dem verlesenen Text, Vers 5, ja, wir sollen also umkleidet sein mit Demut. Demut ist eine Haltung, die die Wahrheit ehrt, ganz und gar auf Wahrheit bezogen ist. Und wenn man sie sich umkleidet, sich darin einhüllt, dann verändert sie dich. Diese Kleidung macht Leute. Kleider machen Leute. Und dann hören wir, sollen wir uns freiwillig einander unterordnen, also einander dienen und nicht jeweils unsere Größe und unsere Überlegenheit darstellen. Aber Demut, das enthalten die nächsten Verse, ist noch mehr und schafft mehr. Und das wollen wir uns einmal ansehen. Da gibt es einige interessante und überraschende und wohltuende Aspekte. Demut ist eine Einsicht in die eigene Begrenztheit, in die Unfähigkeit, und zwar grundsätzliche Unfähigkeit zum Guten aus den eigenen natürlichen Ressourcen, plus der Einsicht, dass Gott ein gütiger und gnädiger Gott ist, der bereit ist, der ständig zur Verfügung steht, um uns all das zu tun und zu geben, was wir selbst nicht bewirken können. Also nicht nur Einsicht in unseren Zustand, unsere Schwäche, unsere Fehlerhaftigkeit, unsere grundsätzlichen Mängel, sondern auch Einsicht in den Charakter Gottes, in seine Bereitschaft, uns unbedingt helfen zu wollen, unbedingt mit großem Verlangen uns beistehen zu wollen. Das gehört mit zur Definition von Demut. Und damit ist Demut das Gegenteil von Hochmut. Und Hochmut ist die Lüge der Selbstüberschätzung, der Selbsterhebung, der Selbstgefälligkeit und damit auch zwangsläufig am Ende immer auch der Selbstgerechtigkeit. Und diese umfängliche Lüge, die jetzt nicht so ganz plakativ in unseren Gesichtern steht und die jeder bei jedem sofort auf Anhieb erkennen kann, die mir im Hintergrund unser ganzes Wesen durchdringen will, diese Lüge, wenn sie da ist, bringt uns in das Gefolge und auch in die Abhängigkeit von dem Vater der Lüge, dem Teufel. Und weil das nicht so sein soll und weil das zerstörerisch ist, deswegen widersteht Gott dem Hochmütigen. Er will einfach das Auswachsen der Katastrophe verhindern. Und das macht Gott sogar bei seinen von ihm sehr geliebten Kindern, auch bei uns. Auch bei uns. Wie wir das auch bei unseren Kindern machen. Wir gestatten aus Liebe zu unseren Kindern, solange sie nicht einsichtsvoll sind, nicht alles. Wir gestatten unseren kleinen Mädchen und Jungs, wenn sie 2, 3 Jahre alt sind und so gerade mal hochreichen können, zur Tischtheke nicht, dass sie alle Flaschen nehmen und öffnen und trinken. Da wird auch gewiss einmal irgendein Spülmittel dabei sein, eine Kloreinigung oder sonst was oder Atta oder wie auch immer. Wir haben sie lieb, deswegen widerstehen wir ihnen. Das ist eigentlich einsichtig. Ja? Wir gestatten auch den 10- oder den 11- und den 12-Jährigen nicht, dass sie rauchen. Den 18-Jährigen müssen wir es wohl dann gestatten, wenn sie unbedingt wollen, dann müssen wir andere Mittel versuchen. Oder wir gestatten den 13-, 14- oder 15-Jährigen nicht, dass sie in die Disco gehen. Jeweils die meisten von uns tun das nicht. Ja. Ihr Lieben, das alles wollen wir nicht. Da müssen wir Widerstand leisten. Und deswegen muss unser Herr in Liebe zu uns auch echt so nicht ganz generell auf der ganzen Ebene, sondern an bestimmten Stellen hartnäckig widerstehen, weil er uns lieb hat. Weil er nicht will, dass aus einer Not eine Katastrophe oder Chaos wird. Aber dem Demütigen, oder hier sogar Plural, den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen, die wissen, was sie nicht haben, was sie nicht können und was sie brauchen und die das alles beim Herrn sehen, denen gibt er Gnade. Aber meine Frage an euch, wie ist das? Können wir eigentlich das aushalten und ertragen und darauf verzichten, dass wir nicht im Alltag an der und jener Stelle nachhelfen und unser Image aufbessern mit vielen kleinen Tricks und Übertreibungen, Untertreibungen und so weiter? Kann man das überhaupt ertragen? Kann man ganz wahrhaftig sein? Wird man da nicht untergebuttert? Oder einfach ein Opfer der Unbedeutenheit, oder man kriegt Minderwertigkeitsgefühle, oder die nächste Depri schaut herein, ich rede von Depression, wir merken einfach, so kommt man nicht weiter, so kriegt man nichts zustande, man muss sich angemessen vermarkten, man muss sagen, hallo, hier bin ich und so weiter. So könnte man fragen. Und wer so fragt oder wer nur so denkt, ihr Lieben, der hat es offenbar noch nicht versucht, was es heißt, sich mit der Hilfe des Herrn, allein schafft man es und so nicht, mit der Hilfe des Herrn in diese Demut hineinzubegeben. Du weißt nicht, was dann Spannendes passiert. Gott gibt dir nämlich dann Gnade. Dieser Begriff Gnade, der so unanschaulich, so schön und für manche so konturarm und so seicht und so lasch und aussagelos ist, dieser Begriff hat es in sich. Er gibt dir nämlich Gelingen. Er gibt dir tatsächlich Gelingen und zwar das sogar umsonst und ohne Anstrengung. Er gibt dir eine Unterstützung deines Ichs, ihr Lieben. Er gibt dir Geborgenheit, er gibt dir Frieden, er gibt dir Kraft, er gibt dir Entspannung, er gibt dir Lösungen und noch einmal alles umsonst und wirklich geschenkt. Ohne eigene Energieeintrag oder Einsatz. Und das heißt auch ohne Erschöpfung. Das tut er wirklich. Und dabei kommen noch einige wunderbare Begleiterfahrungen zustande, so ganz nebenbei, aber unvermeidbar. Und es ist sehr schön, dass sie kommen. Du erlebst, wenn du ständig Gnade empfängst, also ständig nimmst, du erlebst, dass eben es nicht zu einer Verhärtung oder Sklerosierung deines Charakters kommt. Du erlebst, dass du nicht immer auf dem Sprung sein musst, Leistung zu beweisen und zu zeigen oder einer Anforderung zu entsprechen, und das führt dazu, dass deine Sensibilität bleibt und sich steigert, keine Härte, und vor allen Dingen, damit das schön ist, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, auf diese Art und Weise bereitest du deine Befähigung zur Liebe vor. Du kannst als einer, der hart wird und alles selbst machen muss, kannst du nicht Liebe annehmen. Und wenn du sie nicht annimmst, kannst du keine Liebe geben. All das ist ein wunderbarer Begleiteffekt. Ein zweiter, keine Erschöpfung und keine abnorme Ermüdung und auch nicht eine körperlich vegetative Schwäche, die dich ständig begleitet. Das heißt schon, meine lieben Brüder und Schwestern und liebe Freunde, wenn das bei dir zutrifft, solltest du den Mut haben, einzugestehen, also dürfte es mit meiner Gnadenfähigkeit nicht sehr weit her sein. Tatsache, die Menschen, die letztlich nicht aus Gnade leben, die gehen ständig müde und abgeschlafft und erschöpft daher. Die müssen sich aufraffen zu allem, was sie tun. Morgens, wenn sie aufstehen, sind sie müde. Abends, wenn sie ins Bett gehen, sind sie müde. Und wenn sie nachts aufwachen, sind sie immer noch müde, ihr Lieben. Oder sie sind ständig überfordert und ständig mühselig. Und sie meinen, da stimmt etwas in meinem Körper nicht. Sie erleben das als eine körperliche, vegetative Schwäche. Aber das ist der Hintergrund. Du vergreifst dich ständig an deinen Ressourcen. Alles, was du machst, holst du von deinem eigenen Energiereservoir. Und dann fehlen einfach die Kräfte. Und das findet nicht statt, wenn du lernst, hineinzutreten in das Leben mit der Gnade Gottes. Und drittens, auch ein Nebeneffekt, den ich gar nicht weiter beschreibe, sondern nur ganz kurz euch darstellen möchte. Du kannst dieses Phänomen, das heute um sich greift und fast schon Normalzustand ist, du kannst es besiegen, nämlich Hingabestörung. Du kannst dich hingeben in dem besten Sinne des Wortes zu all dem Guten, wozu du dich hingeben sollst, und du wirst erleben, dass du einen wunderbaren Schlaf hast. Also ihr Schlafgestörten, ich möchte euch bitten, dass ihr schon aus diesem Grunde heute besonders zuhört. Ja, es kommt einiges Gutes auf euch zu, ja. Deine Nacht soll schön werden und der Tag soll auch schön werden. Halleluja. Okay, das ist also schon recht viel wert, aber jetzt kommt etwas, was überraschend ist, indem wir nämlich nur dem Text folgen. Es wird hier ein Nutzen hervorgehoben, auf den wir selbst nie kommen würden, der, glaube ich, auch nirgendwo in der Weltliteratur, auch wenn ich sie nicht gelesen habe, stehen wird. Den bekommen wir nur serviert, vorgelegt hier aus dem Worte Gottes. Uns wird nämlich gesagt, wir sollen uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, indem wir unsere Sorgen auf ihn werfen und damit loswerden. Das dürfte für einige schon bekannt sein. Ich habe das schon mal erwähnt. Aber das ist so stark und das ist so wichtig und es hat so praktische Bedeutung, dass es unbedingt heute hier in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Das sagt uns nämlich, dass diejenigen, die ihre Sorgen nicht auf ihn werfen, wobei es ganz schön wichtig ist, dass wir aufgefordert werden zu werfen, nicht nur kurz hinzubewegen, sondern zu werfen. Das sagt uns, dass die das nicht tun, in Hochmut verharren oder dass Sorgen selbst lösen zu wollen ein Zeichen, ein Beweis von Hochmut ist. Oder überhaupt die Tatsache, dass wir Sorgen haben, und das ist so die Mitte, die provokante Mitte des Textes und gleichzeitig aber auch wirklich die Lösung für uns. Die Tatsache, dass wir Sorgen haben, ist ein Beweis von unserem Hochmut. Darauf habe ich gewartet. Ja. Es ist zwar kein erhebendes Amen, was man dann sprechen kann, aber ein Amen der Wahrheit. Ja. So sei es als theologische Tatsache, aber so soll es nicht bleiben. Ja. Das meint das Amen. Wenn wir für uns sorgen, ihr Lieben, dann bekommen wir Sorgen. Das ist eine grundlegende Aussage der Heiligen Schrift. Und das ist fast noch provokativer. Vielleicht nimmt der eine oder andere oder hoffentlich alle sogar oder fast alle das hin, wenn die Schrift uns sagt, dass Sorgen zu haben ein Ausdruck von Hochmut ist. Aber dann den nächsten Schritt noch zu gehen, der lautet, dass jeder, der für sich selbst sorgt, indem er für sich aufkommt und aus seinen eigenen Kräften und Ressourcen alles Mögliche nimmt und tut, um damit sein Leben zu bewältigen, dass der, der so für sich sorgt, Sorgen bekommen muss. Das ist die Aussage. Und dahinter steht diese grundsätzliche Aussage der Schrift, die so für sich sorgen und dann Sorgen bekommen, das sind diejenigen, die damit unerkanntermaßen, vielleicht nicht, ganz sicher nicht, mit hoher Absicht und aller Hingabe im Stolz, im Hochmut sind, aber es ist faktisch doch so. Und der Herr sagt dir, erkenne, dass du nicht dazu geschaffen bist von mir, nicht so konstruiert bist, nicht dazu berufen bist, dass du in einer Haltung von Unabhängigkeit, in Vermessenheit und Selbstüberschätzung alles Mögliche tust, um dich über Wasser zu halten. Das ist nicht von mir so vorgesehen. Das tut zwar alle Welt, aber meine Kinder sollten es nicht tun. Ich habe einen anderen Plan. Ich will euch vor Sorgen und vor all dem, was sie in euch bewirken und wie sie euch quälen und strangulieren, ich will euch davor bewahren. Der Herr sagt, das ist meine Aufgabe. Das haben wir gelesen. Ich sorge für euch. Ich bin dafür da. Dazu habe ich mich entschieden, das will ich euch abnehmen. Du sollst entlastet werden, du sollst in die Entspannung hineinkommen. Ihr merkt, wir sind jetzt gar nicht mehr Predigthörer hoffentlich, sondern jetzt redet der Herr zu dir durch sein Wort und sagt dir, du, ich will dir nicht einige interessante Betrachtungen über einige Hintergründe servieren, sondern ich will dir sagen, ich stehe vor dir voller Liebe, voller brennenden Liebe und ich bin dein Versorger. Da steht auch nochmal das Wort Sorge drin. Ich will für dich sorgen und zwar durchgehend in jeder Hinsicht. Und ich meine jeden hier in jeder Hinsicht, in jeder Lebensfrage, bei jedem Umstand. Das sagt dir der Herr. Ihr Lieben, nehmt das wahr, das ist jetzt nicht mehr so ein konsumierendes Zuhören über bestimmte Einsichten und göttliche Wahrheiten, sondern der Herr tritt in Aktion und sagt, ich will für dich sorgen. Ich sorge für dich, aber das funktioniert nur dann, wenn du nicht mehr für dich sorgst. Nur dann. Und wenn du das, was du jetzt gerade hörst, bejahst und glaubst und sagst, das ist toll und sogar begeistert bist, aber dann doch anschließend für dich sorgst, drückst du damit deinen Unglauben ganz praktisch aus. Und du sagst ganz praktisch Nein zu meiner Versorgung und du musst weitermachen, du wirst weiter gequält. Du wirst wirklich gequält und Sorgen quälen dich. Und Sorgen machen unfrei. Und Sorgen können einen berauben, können das Niveau von Lebenslust und Lebensfreude so schmälern, so runterdrücken, dass die Nachfolge, die du erlebst, von der du sonst so theoretischerweise sagst, oh ja, die ist gut, ich folge dem Herrn aller Herren nach, dass diese Nachfolge dir bei Licht besehen ganz wenig einbringt. Denn als ein Wissender bist du dann in einer Weise mehr schuldig als die anderen, die gar nicht wissen, wie man Sorgen vermeiden kann. Du kannst es aber. Du bist dazu berufen, über den Sorgen zu stehen. Und dazu sollten mehrere Amen sagen. Unbedingt, ihr Lieben. Das ist eine Herausforderung, eine schöne Herausforderung, die ihr heute Morgen hört. Noch einmal, es hilft dir doch nicht weiter, wenn du all das bejahst, aber letztlich
doch weiter sorgst, für dich sorgst, um damit Sorgen im Sinne von fein verteilten Ängsten, die Sorgen, die Plagen, eben zu ernten und gequält zu werden. Und das alles auf dem Hintergrund der Tatsache, dass für sich Sorgen insofern Hochmut ist, als du den Nachweis bringen willst, das kann ich doch. Ich schaffe das nur. Gib mir einige gute Voraussetzungen. Gib mir etwas Zeit, paar Mitarbeiter, vielleicht einige tausend Euro oder noch etwas mehr. Aber ich schaffe es. Ich schaffe es. Das alles läuft in dir ab. Das ist in letzter Konsequenz Rebellion gegen unseren Herrn, auch wenn wir es alle irgendwie machen. Aber bleibt Rebellion und es wird dadurch nicht edler und besser, dass viele unter uns das machen. Und dadurch verlieren sich auch nicht die qualvollen Folgen und das Leid, was damit zusammenhängt. Und das sollst du nicht erfahren. Meine Frage an dich: Weißt du überhaupt, was Sorgen sind und wie sie sich anfühlen? Ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch sagen, was für eine Frage. Das weiß ich sehr wohl, glaube ich dir auch. Da gibt es unterschiedliche Ebenen von Sorgen. Ich will mal vielleicht nur zwei kurz nennen. Da gibt es so die massiven, umschriebenen, gewaltigen Einzelsorgen, die so imposant und so mächtig sind, dass sie es in deinem Leben breit machen und unterbrochen reden und du bist fast nur noch ein Opfer in deinem eigenen Leben, verdrängt von der Sorge und kommst nicht mehr zum eigentlichen Leben. Sorgst du noch oder lebst du schon? Komm, ja. Das sind so massive Sorgen über Krankheit, finanzielle Sorgen, Berufssorgen, Sorgen, was die Ausbildung anlangt, Sorgen, was ein Sohn, eine Tochter oder mehrere anlangt, die ihre eigenen Wege gehen, oder der Ehemann oder die Ehefrau. Das sind ganz gewaltige Sorgen, die ununterbrochen senden. Sie senden Spannung, Angst, Trauer, Besorgtheit, Unmut, Verzweiflung und so weiter. Die muss ich nicht weiter beschreiben. Aber sie sind eingeschlossen. Sie sind eingeschlossen. Der Herr kann sie mit dir killen. Nicht ohne dich. Du musst mit dabei sein. Aber der Herr verspricht dir, ich will diese Sorgen killen. Sie sollen dein Leben nicht mehr bestehen. Nicht mehr jeden Tag neu da sein. Jeden Morgen neu da sein. Christian, wie geht das Lied? Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon wieder da? Habt ihr alle gut geschlafen? Und weiter, dann ist alles klar. Da fehlt nur eine Zeile, ja. Ja, liebe Sorgen. Es gibt schon den Zustand. Damit komme ich gleich zu der Ebene 2. In einen Zustand, in welchem wir eigentlich ausdrücken, das sind unsere, meine lieben Sorgen. Was wäre ich ohne sie? Ich hatte gefragt, weißt du, was Sorgen sind? Lassen wir mal diese Ebene jetzt beiseite, wir haben sie kurz gekennzeichnet. Da gibt es einen Bereich von Sorgen, der das ständige Gefühl, das aber kaum bewusst wahrgenommen wird, darstellt, ein Gefühl, wenn man sich daran gewöhnt hat, es könnte was Böses passieren. Oder das vorhandene Problem wird sich auswachsen. Ist jetzt noch nicht so schlimm, aber es wird werden. Es könnte werden, dass es schlimmer wird. Ein Gefühl, dass man sich nicht freuen darf, dass es nicht erlaubt ist, sich einfach zu freuen, im Anbetracht der Tatsache, dass es da noch einige Dinge gibt, die sind noch nicht geordnet, die sind noch nicht sicher, die sind noch nicht in sicheren Tüten, die können sich noch in verkehrter Weise ungut entwickeln. Und dann darf man sich nicht freuen, das schickt sich einfach nicht. Da gibt es ein ganz komisch, magisch, heidnisches Gefühl, es ist nicht erlaubt, in Anbetracht von nicht total gelösten Problemen sich zu freuen. Und der Herr sagt dir, du sollst dich freuen, unbedingt freuen. Halleluja, welch eine, und zwar ohne Schuldgefühle. Du darfst dich freuen, wenn noch nicht alles geregelt ist, weil der Herr da ist, um dir zu helfen, dass es geregelt wird. Halleluja. Du sollst deine Freude nicht vertagen. Dahinter ist auch der Trick. Dein Gefühl will dir sagen, oh, ganz dummes Ess in dir. Ja, ja, eines Tages, wenn alles geklärt ist, dann sollst du dich freuen. Vielleicht bei Rentenanfang oder irgendwo. Ja. Und dann das andere Gefühl, das ziemlich dem gleicht oder ähnlich ist, immer auf den Sprung sein zu müssen, immer etwas abwehren zu müssen, immer wachsam sein zu müssen und nie entspannen zu können. Es gehört sich einfach nicht, sich fallen zu lassen. Das ist die Philosophie unserer Tage. Das macht man nicht. Das ist unanständig. Das ist würdelos. Der richtige moderne Mensch muss immer auf dem Sprung sein. Was für eine Verdrehung der wahren Verhältnisse und der göttlichen Wahrheiten. Ihr Lieben, so werden wir immer in einer bestimmten Form von unterschwellig vorhandener Sorge bleiben. Das sind nicht die gewaltigen Sorgen, aber die vielen kleinen Füchse, die ein Netz von Füchsen erzeugen, ja, und die dafür sorgen, dass du dich nie entspannen kannst, nie dich freuen kannst. Die Sorgen müssen sein. Der anständige Mensch hat einfach seine Sorgen und muss sich dessen bewusst sein. Und das ist eine, das war eben eine Karikatur, ja. Das war jetzt keine Aussage im Sinne einer Tugend, ja, damit wir uns richtig verstehen. Der anständige Christ soll nicht sorgen, auch nicht so sorgen. Du musst das nicht im Griff behalten. Du hast einen Herrn, der das für dich machen will. Halleluja. Und nun, ihr Lieben, nähern wir uns in dem Therapiegeschehen. Im Anbetracht dieses Untergrundes von Sorgen, mit dem letzten Hochmut-Hintergrund der Beweisungssucht, ich schaff das, die immer zu Sorgen führt, weil wir es nicht schaffen können. Wir sind nicht so gut, dass wir alles im Griff haben und genau wissen, was nach dieser und jener Reaktion kommt. Wir wissen nicht, wie der Morgitag aussieht. Im Anbetracht dieses Sachverhaltes, ihr Lieben, gibt es keine Anti-Sorgen-Kampagne, die dieses Problem bewältigen kann. Der Untergrund unserer Sorgen in uns muss verändert werden. Eben dieses Hochmutkonzept, das alles bewirkt, muss fallen. Und diese Veränderung heißt Entscheidung zur Wahrheit, zur ganzen Wahrheit, Entscheidung zur Demut. Weil du aus dem Wort erkennst, dass er es macht. Das heißt, du sollst nicht nur deine Mangelhaftigkeit, deine grundsätzliche Unfähigkeit erkennen, diese vielfältigen Aufgaben und Schwierigkeiten, die ständig sich ergeben, zu kontrollieren, sondern du sollst noch mehr als das, das reicht nicht aus, das ist noch zu mechanisch, du sollst ihn erkennen. Du sollst ihn erleben. Du sollst ihn genießen. Und du sollst so sehr auf ihn fixiert sein, dass dein Blick imstande ist zu lassen von den Herausforderungen. Ihr Lieben, das ist ja der letzte dämonische Trick in diesem ganzen System, dass wir ohne diese überragende Lust der Freude am Herrn, oder meinetwegen, ich sage es nicht zu absolut, ohne diese beginnende Lust der Freude am Herrn, wir nicht imstande sind, aus der Faszination der Probleme herauszutreten. Wir werden sie immer wieder anschauen. Und selbst wenn wir es nicht tun wollen, werden sie auf einmal sich darstellen und werden sagen, hallo, hier bin ich wieder, dein alter, treuer Begleiter. Oder es kommen neue dazu. Sie ziehen deinen Blick auf sich. Und dem zu entkommen mit alleiniger Willensanstrengung ist nicht möglich. Aber es ist dann möglich, wenn du sagst, Herr, ich schaffe es nicht, aber ich will mich neu verlieben in dich. Ich will dich sehen, wie du bist. Ich will deine Augen, deine geistlichen Augen, deine Gegenwarten erkennen. Ich will sie spüren, ich will sie genießen. Und wenn du davon gehalten wirst, dann kriegst du es fertig, nicht hinsehen zu müssen auf die Sorgen. Der Anfang jeder Tätigkeit, jeder Beschäftigung mit einer Sorge ist das Hinblicken, das Draufblicken. Und wenn du draufblickst, spult sich in dir dieser ganze Vorgang ab, dass du nachdenkst, was kann ich da machen, wie komme ich weiter, wie kann ich das Ding besiegen, und du bist schon mittendrin und der Zwang wiederholt dich und macht dich fertig. Und deswegen brauchen wir eine wirklich göttliche, eine wirklich tiefgründige und überragende, stimmige und erfolgreiche Anleitung, wie wir aus Sorgen heraustreten können. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Herr dir begegnen will. Er will es wirklich, mit aller Lust, mit aller Freude, um dich aufzubauen, dich zu erquicken, dass du begeistert und beseelt von ihm dich einfach den Sorgen entziehen kannst. Der Herr sagt dir, du, das mit den Sorgen mache ich für dich. Schau gar nicht hin. Schau auf mich, das mache ich für dich. Du sollst nicht zu Schanden werden. Du sollst nicht zu Schanden werden. Und das sagt er jetzt jedem Einzelnen, wirklich noch einmal, wiederhole mich zu, jedem hier in diesem Raum vertretenen Problem, auch zu einigen sehr gewichtigen, die ich bis jetzt beispielhaft noch nicht erwähnt habe. Dein Problem, das dich quält, ist mit eingeschlossen. Der Herr sagt dir, ich habe die Antwort. Für jeden Fall, ich weiß einen Ausweg. Ich habe die göttliche Kompetenz. Ich kann alles drehen, aber ich brauche deine Kooperation. Ich brauche das Mandat von dir. Komm zu mir, schau auf mich, erkenne mich, wie ich wirklich bin und erkenne meine Leidenschaft, dich zu lieben und dann auch dir zu helfen. Und wie sieht nun dieses Geschehen aus? Es wird hier beschrieben. Nämlich so: Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Erstmal soweit. Das Bild müssen wir richtig verstehen. Schon beim Vorlesen vorhin, glaube ich, habe ich es ganz kurz gekennzeichnet. Es ist nicht die gewaltige Hand gemeint, wie sie in wohl mehr oder weniger allen Lutherfassungen steht. Nicht die gewalttätige, nicht die Hand, die sagt, bevor ich dir Gutes tue, mache ich dich erstmal platt. Und dann erwecke ich dich. Nein, das... Ich weiß, dass solche Assoziationen im Anbetracht dieser Formulierung uns allen oder fast allen durch den Kopf oder durchs Herz gehen. Aber das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist nicht der biblische Gott. Das ist irgendein heidnischer, neidischer Gott. Meinetwegen aus dem Hellenismus, der es nicht ertragen kann, dass es den Menschen zu gut geht. So ist der wahre, der einzige Gott nicht. Er sagt dir, demütige dich unter meine mächtige Hand. In dem Sinne, meine Hand will dich erst einmal schützen. Oder sag ich es noch anders, berge dich bei mir. Erst muss dieses Geschehen kommen. Erst muss dich unterstellen bei ihm. Erst Schutz suchen. Mitten im freien Kampf kannst du das nicht. Ja? Komm zu ihm. Erhole dich. Seine Hand ist erstmal die gewaltige, mächtige Hand, die über dir ist, um dich zu bewahren und zu schützen vor allen Attacken und Anläufen. Nicht gleich die Lösung, sondern erstmal Entspannung. Erst einmal Schutz haben. Meint er wirklich? Und übrigens aus diesem Grunde geht das gar nicht anders, als dass du wirklich eine Erfahrung von Gottes Nähe machst und seiner Gegenwart und wie er wohltuend ist, dass du dich in seiner Liebe geborgen weißt. Höre zu, die Liebe Gottes ist so stark, dass in jeder vorhandenen Aussituation sie dich so in Geborgenheit und so in Schutz nehmen kann, dass du den Druck und die Schwierigkeiten dieser Probleme nicht mehr merkst und nicht mehr spürst. Das ist ganz wichtig. Und indem du dich diesem Bergen, dieser Geborgenheit hingibst, bekommt der Herr dann zweitens das Anrecht von dir, dass er mit seiner Hand handeln darf. Handlung kommt ja von Hand, nicht? Seine Hand handelt. Die zerstört das Problem. Sie schafft die Lösung. Sie sorgt dafür, dass auf hochinteressanten, nicht vorhersehbaren Wegen dann diese Schwierigkeit, die sich gegen dich stellt und die dich nervt und kaputt machen will, dass sie sich auflöst. Das macht die Hand Gottes für dich. Das macht sie im jeden Fall für dich. Und ich spüre, während ich das so sage, der Herr, glaube ich, sagt mir das jetzt, dass einige unter uns empfinden, oh, das ist doch schön. Aber das tritt nur gelegentlich ein. Bei einigen seiner ihm sehr nahestehenden Günstlingen. Nicht bei mir, erkennbar meiner Vergangenheit. Und der Herr sagte, das stimmt nicht. Er hat eine ganz große Sehnsucht, das auch bei dir zu tun, seine Hand wirksam zu lassen, wenn du aufhörst zu agieren und zu rotieren und echauffiert und verzweifelt zu sein. Das ist nämlich alles kein sich bergen unter seiner Hand, das ist immer noch eine allein in der Landschaft stehen und selbst den Kampf aufzunehmen gegen die Widerwärtigkeiten. Komm unter die Hand Gottes, komm unter die Hand Gottes. Lass dich bei ihm zur Ruhe führen und bergen und entspannen. Und dann handelt die Hand im Sinne der Erlösung. Aber wenn wir jetzt in den Text reinschauen, dann kommt was ganz, ganz Tolles, ihr Lieben. Dann kommt Folgendes. Er sagt nämlich, wenn er, Jesus, für dich handeln darf, dann gibt er dir die Belohnung. Ist das nicht pervers? Ja. Im schönsten Sinne des Wortes pervers. Pervers heißt ja nur umgedreht, ja? Das ist fantastisch. Noch einmal. Ich muss es mal vorlesen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Hört ihr? Wenn wir ihn handeln lassen, denn er sorgt für uns. Er beseitigt die Feinde. Er beseitigt die Schwierigkeiten. Er gibt uns seinen Frieden. Alles macht er. Wenn wir ihm gestatten, dass er für uns, für dich und für mich handelt, dann erhöht er uns. Das ist komisch. Das müsst ihr doch zugeben. Aber haben wir nicht einen einzigartigen Gott? Sag doch mal etwas, ja? Einen einzigartigen Gott. Der hat eine Lust daran, dich zu erhöhen. Nicht nur ein Problem gerade zu beseitigen oder viele Probleme zu beseitigen oder dich in eine Ebene zu bringen, wo Probleme noch da sind, die dich aber nicht mehr wirklich tangieren. Das ist richtig, so ist es richtig ausgedrückt. Ich darf in meiner Predigt leider nicht verheißen, dass es keine Probleme hierbei kommen wird. Das kann ich leider nicht machen. Ich wünschte, ich dürfte das, aber es ist nicht richtig. Nicht schriftgemäß und würdet hier auch als biblisch gut belehrte Gemeinde mir nicht abnehmen und mich gleich davon jagen. Oder nicht? Ja, gut. Also gut, wie dem auch sei. Aber ihr Lieben, ich bin hier, um euch zu sagen, dass der Herr dich erhöhen will. Das ist Teil des Evangeliums. Er hat seine Freude daran, dich zu erhöhen. Wie jeder Vater und jede Mutter ihre Freude daran haben, zu sehen, wie ihre Kinder sie überholen und stark und besser werden und Dinge im Leben meistern. Okay, wir werden unseren Herrn nicht überholen, aber er will uns erhöhen. Er will uns erhöhen. Das ist sein, auf was irdische, vielleicht sogar himmlische Bereiche anlangt, seine letzte Zielsetzung. Das müsst ihr hören. Wir brauchen ein richtiges Verständnis von unserem großartigen Gott, damit wir uns noch mehr in ihn verlieben können und noch mehr ihm vertrauen können. Er will dich unbedingt erhöhen. Aber er macht das bei dir, nicht du selbst an dir. Er will dich erhöhen. Erhöhen heißt erhöhen im Sinne von sichtbare Ehrung geben, Zuwachs an Bedeutung und Einfluss, Anerkennung und natürlich auch die jeweilige Lösung, die notwendig ist, das jeweilige Problem dir geben. Er will dich erhöhen zu einer rechten göttlichen Zeit. Wirklich Zeit. Wir reden nicht von der Erhöhung nach dem Tod. Das ist keine Zeit mehr, sondern wir reden von jetzt. Er will das wirklich tun. Er hat eine Freude daran. Eine wirkliche Freude daran. Aber er will, dass wir mitmachen. Und nun will ich noch einmal diesen selben Text, den ich gerade gelesen habe, euch vorlesen und ein Wort herausstellen, betonen. Damit ihr alle mit mir auf diese entscheidende Einsicht kommt. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wisst ihr, dieses damit, das ist echt interessant. Und ein Tiefschlag in den Magen eines Humanisten. Was heißt damit? Damit heißt, wir dürfen das Wollen, erhöht zu werden. Ich entsinne mich, als ich noch ein kleiner oder mittlerer Steppke war, hatten wir Religionsunterricht gehabt und wir haben dann auch von dem damaligen Religionslehrer noch biblische Worte gehört, tatsächlich. Wie es heute ist, weiß ich nicht, aber damals war es noch so. Und da hatten wir auch mehrfach dieses Wort, das so ähnlich klingt, besprochen: Wer sich erniedrigt, wird erhöht werden. Und da hatten wir, vielleicht ich nicht, glaube ich, aber wie dem auch sei, hatten einige gesagt, in einer despektierlichen Weise, um das möglichst abzuqualifizieren: Wer sich erniedrigt, will erhöht werden. Und mit dieser Art von Formulierung wollten wir so unsere ganze Verachtung auf dieses Wort runterbringen und wollten sagen, diese komischen Leute, die sich erniedrigen, eigentlich wollen sie doch nur hoch. Aber ich muss euch heute sagen, das ist biblisch korrekt. Halleluja. Das ist biblisch korrekt. Du darfst es wollen, erhöht zu werden. Und das Ding muss wirklich einmal, Ralf, geräuscharm gemacht werden. Und du darfst es wirklich wollen, erhöht werden zu wollen, sofern du die Entscheidung im Glauben vollziehst: Ich erniedrige mich, im Sinne von den Schritten, die wir jetzt heute besprochen haben. Ich demütige mich. Das ist in diesem damit enthalten. Es ist erlaubt, sich zu demütigen, um erhöht zu werden. Es ist göttlich korrekt. Es ist richtig. Er macht es. Er hat Spaß daran. Du musst dein Bild vom Herrn verändern. Bis jetzt war es wahrscheinlich immer noch bestimmt von dem Eindruck, der Herr ist ja ganz gut, aber er ist so außerordentlich zögernd mit seinen Wohltaten. Er hat Spaß daran, mich zappeln zu lassen oder mich zu demütigen. Ich schmore hier und ich brauche da eine Erlösung, aber nein, es scheint noch zu sagen, noch ein paar Wochen, bis er ganz reif oder gar ist, oder wie. Wisst ihr, lasst uns das alles wegtun. Unser Herr hat eine Freude daran, uns so schnell, wie es nur möglich ist, das heißt so schnell, wie wir das geistlich richtig verarbeiten und verdauen, zu erlösen von unseren jeweiligen Problemen und uns dadurch anschließend zu erhöhen. Ja, spät, aber es kam. Okay. Das ist alles, steht da alles drin. Schade, ich wollte heute so gerne schnell zu Ende kommen. Aber ich mache es noch schnell. Allerdings, ich bin ja unter dem ständigen Druck meiner Kinder, das wisst ihr ja gar nicht, was ich alles erleide. Ihr habt ja keine Vorstellung. Da hinten sitzen sie, die Scheinheiligen. Ja. Und wenn ich zu kurz bin, dann kommen die Kassettenhörer dem Rolf auf den Kopf und sagen: Hör mal zu, es ist nicht genug drin auf den Kassetten und so weiter. Ach ja. Aber ich mache mir keine Sorgen. Wisst ihr, es gibt, da habe ich in den letzten Wochen einige Briefe bekommen, noch nicht viele, einige, aber es gibt Kassettenhörer, die haben eine Kassette 80 bis 100 Mal gehört. Weil sie merken, ich kriege immer noch mehr raus. Ich bin ganz glümerant, wenn ich das so höre. Aber immerhin, die sind gesegnet. Noch nicht verdorben, die sind gesegnet. Gut, okay, jetzt müssen wir noch uns dem vierten Punkt schnell zuwenden. Es steht interessanterweise da, das könnt ihr nachsehen, Vers 8, ja, seid nüchtern und wacht. Also wir sollen wachsam sein und nüchtern. Weswegen das? Gerade haben wir doch gelernt, es gibt eine verkehrte Art von Wachsamkeit, nämlich immer auf den Sprung sein zu müssen, dass man bei jedem Problem gleich richtig reagiert und zupackt und so weiter oder gleich angemessen schnell verzweifelt ist. Und was ist hier gemeint? Wozu das? Und es ist meine Deutung. Ich bin nicht sicher, ob ich das total richtig erfasst habe, aber mindestens wird es ein Teil der Wahrheit sein, um zu erkennen, wann wir wieder anfangen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Unmerklich, das ist die Beschreibung von uns menschlichem Handeln, unmerklich fangen wieder an, für uns zu sorgen. Das ist ein Übergang in einen praktischen Hochmut, Selbstversorgung, praktische Unabhängigkeit auf niedrigster Ebene, so gering, dass wir es selbst nicht wahrnehmen, und indem wir so allmählich wieder hineintauchen und dann immer allmählich zwar immer stärker uns dann der Selbstsorge hingeben, wird die Fürsorge Gottes ausgeschaltet. Und da müssen wir wachsam sein, dass wir nicht doch zurückkehren zu diesem Ding, weil wir vielleicht nicht uns ausdrücklich genug entfernt haben von dieser Grundhaltung des Selbsttuns, der Vermessenheit. Dann haben die Sorgen, die wir weggeworfen haben, so ein Gummiband an sich, sie kommen zurück. Und genau genommen, wir selbst kommen zurück zu der verkehrten Haltung. Und wisst ihr was, wenn das geschieht, dann heißt es hier, dann kommt der Teufel wie ein brüllender Löwe. Der Teufel, der Widersacher heißt es ja ausdrücklich, er kommt, weil wir uns auf sein Niveau begeben haben. Wir haben eine Art Einladung geschaffen. Das kommt von uns. Er sucht, er muss Regeln, er hat. Es kommt von uns. Er sucht. Er muss Regeln. Es gibt so viele Menschen. Und da muss er dennoch suchen, wen kann ich vertilgen, wen kann ich verschlingen, besonders unter den Gläubigen. Und er sucht nach diesem Merkmal der unmerklichen Unabhängigkeit, dass wir doch wieder zurückkehren. Und wenn das ausreichend erfolgt ist, dann ist die Einladung da. Und dann ist er wie ein brüllender Löwe, der hier aber auch dargestellt wird als unser Widersacher. Hochinteressant. Hatten wir doch ein bisschen philosophiert in den letzten Wochen über die Umstände, wie sie herumstehen. Und dann haben wir philosophiert, dass in der deutschen Mentalität die Sachen als Gegenstände dargestellt werden. Sie stehen gegen mich. Ja. Und hier erleben wir in der Übersetzung, dass der Teufel der Widersacher ist, der eine Sache gegen uns hat, der also mit Umständen, mit Sachen sich gegen uns stellt. Und der Clou dabei ist der, er will uns bedrohen mit seinem Gebrülle. Und dieses Brüllen, das sind Bedrohungen durch Gedanken, durch Informationen, durch Gerüchte, durch bedrohliche Umstände, auf die wir dann mit Sorgen reagieren, um so ihn wieder einzuladen. Und dabei müssen wir wissen, dass der Teufel besiegt ist. Er ist wirklich besiegt. Johannes 16, Vers 11 sagt uns, ihr Lieben, dass der Geist Gottes der Menschheit sagt, dass der Teufel, der Fürst dieser Welt, gerichtet ist. Er ist besiegt und gerichtet. Das musst du wissen. Und du musst sogar wissen, dass du unter bestimmten Voraussetzungen von kühnen Glaubensentscheidungen, die aus der Tiefe deiner Person kommen, nachdem du dich gefüllt hast mit dem Worte Gottes, dass du diesen gerichteten Teufel, was deine Lebensumstände anlangt, sogar binden kannst. Du kannst ihn arrestieren, du kannst ihn festlegen, du kannst ihn binden, du kannst erfolgreich gegen ihn sein. Sagt das Wort Gottes, was wir hier gerade lesen. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, dass ihr, weil ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an euren Brüdern in der Welt vollziehen. Höre, du musst dich nicht ihm überlassen. Du wirst verschlungen, möglicherweise nur ein Teil von dir, vielleicht nur eine bestimmte Funktion, ein geistlicher Arm oder ein Fuß oder irgendetwas, wenn du dich in einer Art Hoffnungslosigkeit und Resignation dem Feind überlässt, wenn du deine Position verkennst, wenn du in Verkennung der Umstände überhaupt voller Angst und voller Unglauben, panikst, dann erzeugst du in dir ein solches Ausmaß von Sorge und von Angst, dass du von ihm angefallen werden kannst. Aber das Wort sagt uns, wir können ihm erfolgreich widerstehen. Du kannst ihm erfolgreich widerstehen. Du sollst es sogar tun. Das soll sogar dein ständiges Leben sein. Nicht nur in einigen wenigen Augenblicken einmal, in schönen, einzigartigen, göttlichen Augenblicken, sondern das soll eine Dauererfahrung sein. Egal, wo du jetzt bist, du bist dazu berufen, als ein Kind Gottes durch Demut und, wie wir jetzt hören, durch Glauben, ihm wieder Widerstand zu leisten und er muss vor dir kapitulieren. Halleluja. Preis dem Herrn. Mir scheint, das ist auch schon das Ende meiner Predigt. Ja. Vielleicht noch der Satz, du musst wissen, du musst deinen Status kennen. Du musst wissen, wer du in Christus bist. Du musst wissen, was sich einem Kind Gottes geziemt. Du musst wissen, dass du auf der Seite des Siegers bist. Du musst wissen, dass der Herr dich lieb hat. Du musst wissen, dass der Herr eine Freude daran hat, dich siegen zu sehen, dass er dir helfen will. Du musst wissen, dass es wirklich entspannt vonstatten gehen soll. Ich beschreibe nicht den wild agierenden Streiter Jesu, der vor Kraft nur so vibriert, sondern ich beschreibe den Nachfolger Jesu, der sich bergen kann unter der Hand Gottes und der seinen Herrn kennt, der auf ihn schaut, der seinen Frieden erlebt, das genießt, geliebt zu sein und dann von diesem Schutz unter der Hand göttliche Worte mit Autorität und Wucht dem Feind entgegenspricht, um dann zu erleben, dass er weicht und dass er auch nicht im Geringsten berührt wird und auf gar keinen Fall verschlungen wird. Das sollst du wissen. So ist unsere Berufung. Dazu sind wir da und dazu wurde diese Predigt dir heute gegeben. Sie soll deine Lebensmaxime sein. Hören, du sollst dich so lieb haben, dass du das dir nicht mehr zumuten darfst, ununterbrochen in Spannung, Sorge und Angst zu leben. Dafür bist du nicht da. Du bist eine der Erlösten des Herrn. Du bist ein Privilegierter. Du bist eine wunderbare Tochter oder Sohn Gottes. Du sollst an der Seite des Herrn, trotz weitergehender Schwierigkeiten, hört das bitte, du sollst an seiner Seite vorangehen in Sieg. Und selbst wenn du einmal kurz fällst, dann wird der Herr, wenn du wahrhaftig wirst, dich wieder hochheben und es wird weitergehen. Dazu sind wir da, das ist unsere Berufung und darauf bitte reagiert. Amen. Okay, jetzt habt ihr geklatscht. Und nun kommt die Tat. Ich stehe zunächst mal unter dem Eindruck, den ich ständig vom Herrn gehört habe und auch jetzt erlebe, dass der Herr denen unter uns, die in einem chronischen Problem sind und sich auch ziemlich schwach fühlen durch eine Kette von Niederlagen, dass der Herr dir sagen will, du bist eingeschlossen. Du bist auch du und gerade du bist gemeint heute. Der sagt dir, ich freue mich darauf, dass du dich bei mir birgst und ich will dich nicht zuschanden werden lassen. Auch bei deinem komplizierten und schier unlösbar erscheinenden Problem. Ich kenne die Antworten. Ich will so gerne für dich streiten. Gib mir das Mandat. Kriech bei mir unter. Suche meinen Schutz. Höre auf zu streiten in der alten Weise. Erhole dich bei mir. Ich will erst einmal eine Zeit der intimen Beziehung und der Liebe mit dir verbringen. Ich sage dir, ich werde nicht erst mal den ganzen Katalog von Schuld und Versäumnissen dir vorlegen, sondern ich will dich lieben und ich will dich segnen. Und ich will dich so lieben, dass das Gefühl sich verflüchtigt. Bei mir passt das nicht, ich bin eine Ausnahme. Und dann lass dir von mir, von meinem Geist, meine Worte reichen und sprich sie aus der Tiefe deines Herzens und auch aus deinem Mund heraus aus. Und ich werde für dich streiten. Und nach Jahren der Niederlagen, der Demütigung, des Geplagtseins und des Niedergangs will ich dich erhöhen. Ich will dich erhöhen. Ich will dich zu Ehren kommen lassen. Ich will dich segnen mit einem erfüllten Leben. Ich will es nun deswegen tun, erstens, weil ich dich lieb habe und zweitens, weil ich die Menschen neben dir auch lieb habe, die dein Zeugnis über mich brauchen. Und du kannst es ihnen nicht geben, wenn du ständig geplagt, gebeutelt, gestoßen und bedrückt wirst. Aber komm erstmal deine Wege zu mir. Und du ehrst mich schon dadurch, indem du dich mir anvertraust. Und ich freue mich darüber, dir helfen zu können. und dir ein Segen zu sein. Und ich will mit dir den Sieg teilen, sagt der Herr. Ich erlebe es als deinen Sieg, wenn du mich für dich siegen lässt. Ich will dich ehren, indem du Teilhaber am Überwinden wirst. Komm du zu mir. Das betrifft auch Krankheitszustände. Das betrifft auch seelische Nöte. Das betrifft auch Probleme, die sonst kaum lösbar erscheinen. Was mit Beruf und Ausbildung und Gelderwerb zu tun haben. Es gibt keine Grenze für meine guten Absichten. Herr, so danke ich dir, dass wir in dir einen solchen Fürsorger haben. Ich danke dir, dass du uns neues Leben gibst, ganz neues Leben, dass du uns Gnade geben willst. Ich danke dir für diejenigen, die heute hier sind in diesem Raum, die nur ein sehr unentwickeltes Verhältnis zu dir haben, aber die heute gehört haben, wie du denkst und dass du ihr Leben verändern willst. Der Herr spricht zu jenen unter uns, die ihn noch nicht als einen solchen freundlichen Erlöser und Herrn kennen. Und er will dir sagen, all diese Wohltaten, die ich vorhabe, kann ich nur denjenigen geben, die ihr altes Leben abgeben bei mir und sich erneuern lassen von mir. Und der Herr sagte, ich will dich nicht entführen in irgendein komisches, religiöses Eremitendasein, sondern ich will endlich die Fröhlichkeit und die Freude, nach der du suchst, in dir stattfinden lassen. Ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Ich erlöse dich von dir selbst, von deiner Vergangenheit, von jedem Fluch und vor allen Dingen von dem Fernsein von Gott, dem Vater. Und ich gebe dir ewiges Leben. Aber wie ich zu all dem, was ich heute vorgetragen habe, jeweils das Ja des Betreffenden brauche, der heraustreten möchte aus seinen mühseligen Zeiten, so brauche ich auch dein Ja. Er redet zu denen unter uns, die noch nicht die Erfahrung gemacht haben, ein Kind Gottes zu sein. Die das nicht kennen, kaum was davon gehört haben, aber mit Staunen wahrnehmen, was das alles einschließt an Versorgung und Liebe. Und der Herr sagt dir, ich meine auch dich, ich will dich erlösen, erlösen von dem, was noch viel schlimmer ist, als das, was heute vorgetragen worden ist. Von einer Verdammnis, vom Fernsein von mir, von dem Fernsein von der Liebe. Ich will dich erlösen von dem Fluch der Sünde, vom ewigen Tod. Ich will dich hinführen zum Vater. Du sollst bei deinem göttlichen Vater jetzt und in der Ewigkeit aufatmen können. Das sagt der Herr dir. Aber ich kann nicht manipulativ dir das überstülpen. Ich brauche dein Ja. Und ich habe dir einen Willen gegeben und ich habe deinen Willen vorbereitet durch das Wort und durch manche andere Umstände. So bitte ich dich, triff die Entscheidung heute. Triff die Entscheidung. Du sagst, wie soll ich das machen? Einfach, indem du Ja sagst oder Ja zeigst. Es gibt viele Möglichkeiten. Aber es ist wirklich wichtig, dass das irgendwie ins Sichtbare kommt. Und so habe ich den Mut, dich zu fragen, willst du, ohne dass irgendeine Peinlichkeit dir dadurch zuteil wird, willst du einfach diesem Herrn, der in aller Deutlichkeit die Erlösung vollzogen hat, indem er stellvertretend für dich gestorben ist und aber auch auferstanden ist, willst du diesem Herrn das Ja anzeigen, dann heb doch einfach deinen Arm. Ich rede jetzt von denjenigen, die den Herrn so richtig erstmalig annehmen wollen, so als Kind Gottes. Ich habe die, ja, vielen Dank. Gut. Und wenn wir nachher jetzt zum Abschluss des Gottesdienstes noch eine Zeit des Dienens haben, dienen heißt, dass wir denen unter uns, die Hilfe brauchen, einfach mit unserem Glauben helfen, in ihren persönlichen, individuellen, krankheitlichen und anderen Nöten, dann komm einfach du nach vorne und sag, ich habe vorhin meinen Arm gehoben. Vielleicht hatte ich schon mal diesen Herrn angenommen, ich bin nicht sicher, aber heute habe ich es mit voller Bewusstheit gemacht. Kannst du für mich beten? Dann wird der Betreffende mit 2, 3 oder 10 Sätzen noch einmal den Segen Gottes auf dich und zwar erfolgreich herunterbitten. Der wird kommen und du sollst als ein neuer Mensch diesen Raum verlassen und in die Welt zurückkehren, um dann seine Liebe zu bezeugen. Okay. Also das ist jetzt die Einladung. All diese Segnungen, die du heute als für dich vorhanden und erreichbar vorgestellt, all die Segnungen heute zu begehren. Und ich glaube schon, dass einige da einen Zuspruch brauchen. Und wir wollen uns verbinden mit deinem Glauben. Und diejenigen, die ihr Leben dem Herrn heute erstmalig übergeben haben, kommt auch nach vorne. Wir machen das hier kurz und intensiv. Na, so lange wie sein muss. Okay. Der Segen des Herrn betrifft auch hoffnungslos zerrüttete Beziehungen. Selbst das kann er. Dort, wo du merkst, dass dein eigener Einfluss beim Partner nichts bewirken kann, da will der Herr für dich streiten. Tu du das Deine, lass die Sorgen. Der Herr will an deiner Stadt die Verhältnisse zurechtbringen. Dabei macht er dich nebenbei fähig, ein Gebender zu werden, ein Segnender statt eines Verzweifelten. Und ich möchte einigen sagen, die längere Zeit ohne Arbeit sind, dass der Herr diesen Notzustand, diese entwürdigende Situation mit dem ständigen Angenagtsein im Wertgefühl, dass er das wohl wahrnimmt, ist für eine Kleinigkeit für dich zu sorgen. Aber stell dich bei ihm unter. Was du heute gehört hast, wende es konzentriert an. Nicht in dem Sinne, dass du sorgenvoll geistliche Wahrheiten anwendest, sondern dass du dich fallen lässt bei ihm. Und er will den Schrei deines Herzens erhören. Er hat ihn längst gehört. Auch die Situation ist eingeschlossen. Und noch etwas. Hier ist ein Ehepaar. Und ihr habt ganz große Probleme mit der Gesundheit eures Kindes, eurer Tochter. Und der Herr sagt euch, auch hier bin ich nicht begrenzt. Verändert euer Denken. Schaut wirklich auf mich. Holt von mir die Lösung. Ich will da eingreifen. Es bleibt nicht bei dem, was ihr jetzt seht. Die langsame Entwicklung der letzten Wochen und Monate will ich beschleunigen hin zum Guten. Vertraut euch mir an. Oder noch etwas, was ich seit Jahren, glaube ich, nicht mehr gesagt habe. Es gibt hier unter uns jemanden, der regelmäßig Drogen nimmt. Nicht sehr viele, aber er nimmt sie. Haschisch und manchmal etwas mehr. Und du kommst nicht runter. Der Herr sagt dir, schütte deine Verzweiflung bei mir aus. Auch du wirst es nicht schaffen, von dir aus rauszukommen, aus dieser Bedrückung, aus den Sorgen. Die Drogen, die du hast, du nimmst sie dann auch und sie ruinieren dich. Ich will dich befreien. Wirf deine Ängste auf mich. Wirf auch die Angst, es sonst nicht zu schaffen. Wirf sie auf mich. Wirf sie wirklich. Und ich hole dich raus.